Einen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Volker Nieland, komme aus Bad Schönborn und freue mich sehr, bin sehr dankbar, heute Morgen hier bei euch sein zu können und mit euch Pfingsten zu feiern. Wenn Jesus Ostern nicht auferstanden wäre und an Himmelfahrt zu seinem Vater gefahren ist, jetzt zur Rechten Gottes sitzen würde und uns seinen Geist gegeben hätte, dann könnten wir jetzt alle wieder nach Hause gehen. Was sollten wir dann feiern? Aber es ist so. Und darum feiern wir heute Morgen Pfingsten. Und ich wünsche mir, und das ist mein Gebet, seitdem ich weiß, dass ich hier heute predigen darf, dass dieser Geist Gottes, Jesus, uns durch seinen Geist Gottes ganz neu überrascht heute Morgen. Und ich bin gespannt, was passiert. Lasst euch mit hineinnehmen in diese Augenblicke damals an diesem Pfingstfest. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, eben flog hier ein Flugzeug vorbei, war es, glaube ich, gell? Ich habe gedacht, da kommt's. Aber es war nur ein Flugzeug. Gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, und dann geht das eine ganze Weile noch so weiter, das ersparen wir uns. Und wir alle, auch weil man das so schwer aussprechen kann, und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Das ist auch viel wichtiger. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken. Ein Reporter geht durch die Fußgängerzone und fragt Passanten auf der Straße, was ist das Problem der heutigen Gesellschaft? Mangelndes Wissen oder mangelndes Interesse? Da antwortet einer, keine Ahnung, ist mir auch egal. Und wie ist das mit Pfingsten? Wer kann heute mit Pfingsten noch was anfangen? Pfingsten, das ist Ferien- und Urlaubszeit. Pfingsten ist auch die Zeit der großen Pfingsttreffen, BUJU. Unsere FEG feiert das große Bundesjugendtreffen heute und seit Samstag in Erfurt, 5000 junge Leute. Aber wenn man das als Gesamtes mal sieht, allein in Deutschland, da sind die christlichen Treffen an Pfingsten weit in der Unterzahl. In Bad Schönborn, wo ich herkomme, stand vor ein, zwei Jahren im Ortsblättchen an Pfingsten folgendes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen. Es grünten und blühten Feld und Wald, auf Hügeln und Höhen, in Büschen und Hecken. Übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel. Jede Wiese sproßte von Blumen in duftendem Grün, Gründen. Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. Sorry, lieber Goethe, ich schätze dich sehr, aber wenn das Pfingsten ist, wenn das alles ist, so ein nettes Frühlingsfest. Der Inhalt von Weihnachten und Ostern als große Feste der Christenheit, das ist noch so einigermaßen verständlich zu machen. Viel schwieriger ist das dann schon mit dem Fest Christi Himmelfahrt, das ja allgemein zum Vatertag mutiert ist, wobei der auch was dran ist, Jesus fährt zum Vater und sitzt seitdem beim Vater zur Rechten. Aber erst recht mit Pfingsten, der Feier der Ausgießung des Heiligen Geistes. Mangelndes Wissen und mangelndes Interesse reichen sich hier die Hand, glaube ich. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass sich die Person des Heiligen Geistes schwer beschreiben lässt. Jemand im biblischen Unterricht formulierte mal in einem Aufsatz, der Heilige Geist ist ein gasförmiges Wirbeltier. Das war ein Versuch, es irgendwie zu beschreiben. Es hängt sicher auch damit zusammen, dass an Pfingsten tatsächlich ja etwas äußerst Merkwürdiges, Übersinnliches geschah. Was übrigens an Weihnachten und Ostern nicht anders ist. Der Heilige Geist ist schwer zu beschreiben. Stimmt das denn? Seine Wirkungen lassen sich jedenfalls deutlich erfahren und darum auch beschreiben. Vielleicht ist das so ähnlich wie bei elektrischem Strom. Ich gebe mich jetzt hier auf fremdes Terrain. Aber wenn ein Physiker, haben wir Physiker hier? Gut, dann kann mich keiner so richtig korrigieren. Wenn ein Physiker gefragt wird, was Strom ist, dann kann er dieses Phänomen nur sehr schwer beschreiben. Er fragt sich, ob es sich beim Strom um Wellen oder Korpuskeln oder Quanten handelt. Was Strom ist, können wir kaum erklären. Allerdings erfährt jeder von uns tagtäglich ganz selbstverständlich die Auswirkungen der elektrischen Energie. Ein anderer Teenager sagte einmal, ich kann den Heiligen Geist zwar nicht bildlich beschreiben, aber sinnlich. Das fand ich stark. Ich hatte noch nie gehört, dass jemand den Heiligen Geist mit dem Wort sinnlich beschreibt. Aber sie hat recht. Der Heilige Geist ist nicht sichtbar, nicht bildlich zu beschreiben, obwohl es gerade deshalb viele Bilder für ihn gibt. Aber doch ist er erfahrbar, spürbar, erlebbar, also mit allen Sinnen fassbar. Die Ereignisse von Pfingsten, unmittelbar nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, machen deutlich, welche Wirkungen vom Heiligen Geist ausgehen. Und die möchte ich mir gerne mit euch anschauen. Diese Auswirkungen, die sind gar nicht so spektakulär, eher gewöhnlich. Aber so wichtig und bedeutend, dass es sich lohnt, sehr genau hinzuschauen. Die erste Auswirkung des Heiligen Geistes war Reden. Sie redeten. Sie bezeugten Jesus, als seine Freunde, Jesu Freunde, als er Jesus seine Freunde verließ und wieder in die Welt seines himmlischen Vaters zurückkehrte, da sprach er davon, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen sollten. Er betonte auch, dass er selbst mit seinem Geist in den Gläubigen so Wohnung nehmen würde. Also dieser kleine Trupp der Jesus-Nachfolger wartete nun gespannt auf das Kommen dieses Heiligen Geistes. Und endlich war es soweit. Der Heilige Geist kam spürbar und erfahrbar zu den Wartenden. Sicher hier auch damals mit spannenden Nebenwirkungen oder Erscheinungsformen, Feuerzungen und so weiter. Ich warte immer darauf, dass irgendwann die Industrie entdeckt, Feuerzungen aus Schokolade zu machen oder so, oder Tauben. Das fehlt eigentlich noch. Aber die ersten Auswirkungen des Heiligen Geistes bestand darin, dass die Jünger anfingen, von Jesus zu erzählen. Sie fingen an zu reden. Sie bezeugten Jesus, verständlich. Selbst verschiedene Sprachen waren kein Hindernis. Am greifbarsten war diese Veränderung bei Petrus. Noch vor wenigen Wochen war er nicht einmal in der Lage, sich gegenüber einer jungen Frau, die ihn nach seiner Zugehörigkeit zu Jesus fragte, sich dazu Jesus zu bekennen. Er verleugnete seinen Herrn und sagte, Jesus kenne ich nicht. Und nun steht derselbe Petrus auf dem Tempelplatz von Jerusalem und predigt vor einer Versammlung von mehreren tausend Menschen. Ohne Scheu redet er von Jesus. Und interessant ist natürlich der Inhalt seiner Predigt. Das Zentrum der Predigt des Petrus ist Jesus. Und noch einmal Jesus und Jesus allein. Jesus ist das einzige Thema. Durch die Predigt des Petrus macht der Heilige Geist deutlich, was Jesus getan hat. Er verherrlicht Jesus. Er macht Jesus groß. Das tut der Heilige Geist. Jesus spricht von dem Mensch Jesus, von dem Mann aus Nazareth, der auf dieser Erde gelebt hat, den man kennen konnte und der uns verstehen konnte, von Jesus, der ganz Mensch war. Und Petrus spricht von dem Messias Jesus, der durch Gott, durch Wunder und Taten beglaubigt wurde. Jesus ist der, auf dem die Verheißung Gottes ruht, die Rettung der Welt, die Rettung für jeden Menschen. Und Petrus redet auch von dem Herrn Jesus, dem König. Gottes Plan war es, dass sein Sohn auf diese Erde kommt, leiden musste und für die Sünden der Welt sterben sollte. Jesus ist aber nicht in diesem Machtbereich des Todes geblieben. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Danach hat er ihn eingesetzt und eingeführt als König und Herrscher der ganzen Welt. Und schließlich redet Petrus noch vom Geist Gottes, der durch Jesus Christus auf die Gläubigen ausgegossen wird. Wie Wasser auf trockenes Land. Wir haben das eben so gesungen. Wie Wasser auf dürres Land. Nun ist Jesus Christus nicht mehr an einen bestimmten Ort auf dieser Erde gebunden, sondern kann durch seinen Heiligen Geist in allen Gläubigen wohnen. Was Petrus bis hierher entfaltet, war gewaltig. Das war absolut neu. Ungewöhnlich. Aber bis jetzt waren die Zuhörer der Predigt des Petrus noch nicht persönlich herausgefordert. Bis jetzt konnten sie das sich alles so anhören und was sie hörten, konnte immer noch im Kopf stecken bleiben, ohne tatsächlich ins Herz zu rutschen. Aber nun kam der entscheidende Satz, durch den Petrus die Zuhörer seiner Predigt herausforderte. Und uns heute mit und zu einer persönlichen Stellungnahme aufforderte. Petrus sagte, Apostelgeschichte 2, Vers 23, diesen Jesus habt ihr durch Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Und ein paar Verse weiter, Vers 36, alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus, zum Retter gemacht. Lasst euch von ihm retten. Jetzt war jeder Einzelne gefragt. Jetzt bist du gefragt. Die zweite Auswirkung des Heiligen Geistes war hören. Petrus bittet seine Zuhörer, lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Hört mich an. Nun gibt es zwischen Hören und Hören einen großen Unterschied. Wir haben, glaube ich, mittlerweile viele Strategien entwickelt, damit wir nicht wirklich zuhören müssen. Der Weg zwischen Ohr und Herz ist manchmal weiter als die Entfernung zwischen Erde und Mond. Und die Tatsache, dass ein Mensch wirklich hinhört, wenn er das Evangelium, wenn er von Jesus hört und anfängt zu verstehen, ist bereits eine starke Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn das passiert, darum bete ich, auch heute Morgen. Hochinteressant, als Paulus später mal in Philippi predigte, da war eine Frau namens Lydia ganz Ohr. Die Bibel beschreibt hier dieses Hörwunder mit denselben Worten, dass sie das Wort Gottes hörte und es annahm, es verstand, mit denselben Worten wie bei einer Krankenheilung, wo ein völlig Tauber wieder hören kann. Wir lesen, der Herr öffnete der Lydia das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was von Paulus geredet wurde, Apostelgeschichte 16. Wir können um diese Wirkung des Heiligen Geistes bitten, für uns selbst und auch für andere Menschen. Jesaja lädt uns ein, so zu beten und beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes dann so in Jesaja 50, Vers 4, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Wenn der Heilige Geist wirkt und Menschen das Evangelium hören, dann kommt es immer wieder zu einer starken Reaktion. Diese Botschaft fährt wie ein Messer mitten ins Herz. Lukas berichtet, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Die einen wenden sich mit Spott oder tiefem Widerwillen ab. Sie überlegen vielleicht sogar, wie sie diese christlichen Unruhestifter mundtot machen können. Bei der ersten Gemeinde flogen dann sogar bald die Steine und die ersten wanderten ins Gefängnis. Lukas im Originalton, Apostelgeschichte 5, 33. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Andere aber sind innerlich tief berührt und getroffen. Sie wissen genau, dass es so wie bisher nicht mehr weitergehen kann und sich etwas Gravierendes ändern muss. Hier in Apostelgeschichte 2, Vers 37, dieses Wort, Petrus predigt, traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Was ist jetzt dran? Damit bin ich bei der dritten Auswirkung. Fragen. Fragen. Die betroffenen Hörer der Pfingstpredigt des Petrus fragten, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wenn der Heilige Geist wirkt, entstehen viele Fragen. Oh, schade, denkt jetzt der eine oder andere. Ich habe immer gedacht, wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist auf einmal alles klar. Glaube ich nicht. Jesus vergleicht die Gläubigen mit Kindern. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und wie ist es bei Kindern? Kinder haben so viele Fragen. Sie können uns geradezu Löcher in den Bauch bohren. Und wenn du ehrlich bist, dann ist es bei dir genauso im Blick auf den Glauben, im Blick auf Gott, im Blick auf seinen Geist, oder? Nur trauen wir uns oft nicht, die Fragen zu stellen oder zuzugeben, dass wir Fragen haben. Warum eigentlich? Schlimm ist es, gefährlich ist es, wenn keine Fragen mehr da sind. Wenn der Glaube abgeklärt ist und abgerundet. Fertig. Wenn der Glaube zu einem toten System verkommt, denn das passiert dann. Gott nennt das Verhärtung, Verstockung oder Erstarrung. Wer Gott keine Fragen mehr stellt, hat ihn schon lange nicht mehr gehört. Wer Gott keine Fragen mehr stellt, hat letztlich kein Interesse mehr an ihm. Wer Gott keine Fragen mehr stellt, bei dem bewegt und verändert sich auch nichts mehr. Es muss uns, glaube ich, gehen, so ähnlich zumindest wie bei Paulus, den es vor Damaskus buchstäblich aus dem Sattel haute. Auf einmal war der Wissende, der sehende Pharisäer blind. Und er fing ganz neu an zu fragen, was jetzt? Wie geht es weiter? Wohin? Der Heilige Geist möchte in Frage stellen. Die vierte Auswirkung war Annehmen. Annehmen. Unter den Zuhörern der Pfingstpredigt in Jerusalem waren viele, die auf die Predigt reagierten, beziehungsweise eigentlich reagieren tun immer alle. Die Frage ist wie? Durch Weghören, die einen, manche auch durch Weglaufen, aber eben auch viele, wie wir hier lesen, so, sie nahmen das Wort des Petrus an und die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Ich habe vorher nicht gefragt, habt ihr schon die nächste Taufe geplant? Ist schon irgendwas fest? Mach das. Vielleicht bist du nämlich dabei und sagst, ich bin dran. Ich möchte mich taufen lassen auf den Glauben an Jesus Christus. Die Annahme von Jesus und seinen Worten ist zunächst einmal eine ganz grundlegende Entscheidung. Da ruft einer Jesus an und bittet ihn um Rettung, um Hilfe. Um Vergebung, Rettung vor dem Urteil Gottes über sein bisheriges Leben. Er glaubt dem Versprechen, das Petrus in seiner Predigt macht. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und derjenige bittet Jesus, in sein Leben zu kommen und erlebt, wie Jesus durch seinen Heiligen Geist bei ihm ankommt und in ihm wohnt. Das griechische Wort für annehmen heißt so viel wie wohnen lassen. Ein Zuhause im Leben geben. Wer das Wort Gottes annimmt, lässt Jesus und sein Wort im eigenen Leben wohnen. Er gibt seinen Worten ein Zuhause. Auf einmal wird er dann sehen, wie Jesus durch sein Wort das Leben einnimmt, es bestimmt, es verändert, es bereichert. Patricia St. Johns erzählt dazu eine Geschichte. In einer verkommenen Goldgräberstadt im Wilden Westen kam eines Tages eine Frau an in diese Stadt. Sie schleppte sich doch gerade so hinein. Völlig erschöpft legte sie sich auf den Boden und brachte ein Kind auf die Welt und starb. Einer der Goldgräber erbarmte sich über das Kleine und nahm es zu sich. Doch als er das Kind irgendwo hinlegen wollte, merkte er, dass es überall viel zu dreckig und unordentlich war, um so ein kleines Wesen aufzunehmen. Also putzte er seine Stube gründlich und räumte mal so richtig auf. Das Kind wurde größer und schaute neugierig herum. Da fiel dem Alten auf, dass die Wände seiner Wohnung alle rußschwarz und völlig schmucklos waren. Also besorgte er sich Farbe, strich die Wände neu an, holte alte Bilder vom Speicher, um seine Stube damit zu schmücken. Als das Kind krabbeln konnte und durch die Tür nach draußen krabbelte, hielt der alte Goldgräber es zurück, denn der Vorgarten war voller Gestrüpp und Dornen und Disteln und Abfall. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als auch seinen Vorgarten neu anzulegen und sein Haus auch von außen neu zu streichen. Und als die anderen in diesem Ort das sahen, nahmen sie sich daran ein Beispiel an dem Alten, und es machte Schule und auch die Nachbarn fingen an, ihre Häuser und Gärten zu richten. Ein kleines Kind war es, das das Leben im ganzen Ort veränderte. So ist es, wenn wir dem Heiligen Geist mit seinen Worten in unserem Leben ein Zuhause geben. Wir sehen auf einmal, was alles nicht mehr zusammenpasst. Wir räumen auf, wir missten aus und verändern unser Leben. Und dabei kommt es zur fünften Auswirkung des Heiligen Geistes. Gehorchen. Bei denen, die das Wort annahmen, das ihnen verkündigt wurde, kam es sofort zu den entsprechenden Konsequenzen. Sie ließen sich taufen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Taufe, Bibel, Gemeinde, Abendmahl, Beten. Kurz, sie taten Buße, sie kehrten um, sie veränderten ihre Gesinnung. Neues Leben begann. Vorher war alles in ihrem Leben auf sie bezogen, ich bezogen. Die Überlegung war immer, was will ich, was gefällt mir, was bringt mich weiter. Jetzt durch die Buße, durch die Umkehr, die Veränderung der Gesinnung wurde alles im Leben Christus bezogen, auf Christus, auf Jesus ausgerichtet. Die Überlegung war ab jetzt, was will Jesus, was gefällt ihm? Was bringt Jesus und seine Sache weiter? Leute, genau das wünscht Jesus sich für unser Leben. Und für unser Leben, für uns, nicht für sich, nicht, dass er irgendwie, er ist eh groß. Er wünscht es sich für uns. Und er ist es, der das bewirken kann, dass alles in unserem Leben auf ihn zentriert ist, auf ihn ausgerichtet, weil sich unser Leben so entfaltet, wie Gott es sich für uns vorstellt. Nur so. Ich glaube und ich beobachte das bei mir selber, dass unsere Buße oft sehr halbherzig ist. In Wirklichkeit verteidigen wir uns dann in unseren Gebeten nur und versuchen uns selbst zu rechtfertigen. Die Menschen um Jesus herum veränderten ihr Leben radikal. Der Betrüger Zachäus kam von sich aus sofort auf die Idee, dass er gerne allen, die er betrogen hatte, ihr Geld zurückzahlt und dazu noch einen größeren Betrag spenden wollte. Der Gelähmte, den Jesus heilte, der ließ sich nicht den Mund verbieten. Er erzählte allen, wer ihn geheilt hatte. Die Prostituierte, der Jesus ihre Sünden vergeben hatte, brach mit ihrer Vergangenheit und sie veränderte ihr Leben inklusive ihrer sexuellen Gewohnheiten. Maria, die Mutter von Jesus, hält sich mit ihrer Initiative zurück und ordnet sich ihrem Sohn unter und sagt zu den Verantwortlichen bei der Hochzeit in Kana, was er euch sagt, das tut. Gehorchen. Fünf ganz unspektakuläre, einfache Auswirkungen des Heiligen Geistes. Bezeugen, hören, fragen, annehmen und gehorchen. Es gibt sicher noch viel mehr, das weiß ich. Der Heilige Geist lässt sich eh nicht in Schubladen stecken. Ja, und er kann auch spektakulär. Keine Frage, auch heute noch. Aber wenn wir allein diese Auswirkung des Heiligen Geistes sehen und ernst nehmen, dann sehen wir im Nachhinein und erleben im Heute, so beschreibt es die Bibel, dass so Gemeinde entsteht. Genauso. Unwahrscheinlich genial. Und vielleicht bekommen wir eine Sehnsucht heute Morgen. Eine neue Sehnsucht nach einem Leben und einer Gemeinde, in der sich diese Wirkungen entfalten können. Weil sie sich in dir entfalten. Mancher wünscht sich vielleicht ein neues Pfingsten. Vielleicht auch nur um der Entscheidungsform wegen. Nochmal sowas wie damals. Wow. Aber dieses neue Pfingsten wird es nicht geben. Das Pfingstereignis in Jerusalem war ein einmaliges, heilsgeschichtliches Ereignis. Aber es braucht auch nicht ein neues Pfingsten. Der Geist wurde ja nicht zurückgenommen. In keinster Weise. Der Geist wohnt in der Gemeinde. Hier. Weil er in dem Einzelnen lebt und wohnt, der mit Jesus unterwegs ist. Jeder, der sich für Jesus entschieden hat, für ein Leben mit ihm, hat den Heiligen Geist. Beziehungsweise, den haben wir nicht, sondern er wohnt in uns. Es braucht kein neues Pfingsten. Es braucht nur immer wieder neues Reden von Jesus. Neues Hören auf ihn und immer wieder fragen, was er will. Neues Annehmen dessen, was er will. Und es tun, gehorchen. So leben wir Gemeinde, ihr hier und viele andere an vielen Orten auf dieser Welt. Bis er wiederkommt. In diesem Warten leben wir. Aber in diesem Warten liegt die Kraft, ist die Kraft Gottes, ist die Kraft von Jesus bei uns, durch seinen Geist. Darf ich sehr persönlich abschließen? Bad Schönborn ist ja nicht so weit weg und mancher hat das vielleicht mitgekriegt, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, in den letzten Jahren. Es waren, ich will ja gar nicht jetzt ins Detail gehen, verrückte Jahre, schwere Jahre, Horrorjahre, würde ich sogar sagen, bei denen, in denen ich sehr, sehr viel verloren habe. Verbunden mit Schuld und schweren Entscheidungen, die zu treffen waren, die ich so nie treffen wollte. Seit einigen Wochen weiß ich, dass Gott mich wieder woanders gebrauchen möchte. Die Freie Evangelische Gemeinde in Füssen im Allgäu hat mich zu ihrem neuen Pastor berufen. Dort werde ich, so Gott will, am 1.10. dieses Jahres starten. Und ich war am letzten Wochenende da unten im Allgäu und am Montag war ich auch noch da, weil wir da noch ein Gespräch hatten. Und dieser Montag war für mich ein einziges Ringen mit Gott. Ich habe gemerkt, ich habe mir eine Wohnung zum Beispiel, eine erste Wohnung angeguckt oder die ersten drei Wohnungen und habe gemerkt, boah, jetzt wird es konkret. Jetzt heißt es wirklich hier, die Zelte ganz abzubrechen, umzuziehen. Ist das alles so richtig? Bin ich richtig? Bin ich der Richtige? Meine Kinder, was bedeutet das für meine Kinder? Und ich bin spazieren gegangen und habe mit Gott gerungen, habe gesagt, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine klaren Ansagen. Und ich bin so richtig durchgeschüttelt worden. Und dann war ich wieder in der Ferienwohnung, wo ich gewohnt habe und las die Losung von diesem Tag, Montag. Und dieser Losungsvers war der Vers aus Psalm 51, Vers 90. Ein geängstigtes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Und ich liebe diesen Psalm 51, weil er so ehrlich ist und weil er einer meiner Psalmen ist. Was ja bei dem Psalm oft so ist, dass wir ihn so ein lesen und merken, boah, das hätte ich genauso sagen können. Große Stärke der Psalmen. Psalm 51. Und ich habe ihn ganz gelesen noch einmal und für mich gehört. Gott hat ihn mir zugesprochen. Und David betet in diesem Psalm, Vers 2, folgende: Gott sei mir gnädig und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist, Gehorsam, rüste mich aus. Und ich wusste, so kann ich weitergehen. So kann ich weiterleben. Was auch kommt, nicht allein, nicht führungslos und nicht kraftlos, weil er durch seinen Geist seine Kraft in uns ist. Als sündiger Mensch mit Jesus, meinem Retter, der durch seinen Geist in mir wohnt. Und das kannst auch du. Und das feiern wir heute. Nicht mehr und nicht weniger.